Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ja, auch guten Morgen von meiner Seite, habe ich den meisten das auch gesagt. Ja, danke für die einleitenden Worte, Reinhold. Das Thema heute: Zorn und Eifersucht. Wir haben am Samstag früh, glaube ich, das Wort der Woche verschickt, gestern früh. Ich weiß es nicht, wie viele von euch das Wort der Woche gelesen hat. Eine Hand ist schon oben. Zwei, drei. Gut, aber mindestens einer, wahrscheinlich mehr, hat das Wort der Woche nicht gelesen. Und wir werden heute folgende Punkte abhandeln unter dem Thema Zorn und Eifersucht. Der erste Punkt ist: Sind Zorn und Eifersucht gut oder böse? Der fleischliche und der göttliche Zorn, die fleischliche und die göttliche Eifersucht und die Selbstprüfung. Nachdem das Thema relativ umfangreich ist, habe ich heute mir vorgenommen, den ersten Punkt schnell zu überfliegen, weil das im Wort der Woche enthalten ist. Und wir werden dann mit dem zweiten, dritten, vierten weitermachen. Ich werde aber den ersten Punkt kurz überfliegen für diejenigen, die das Wort der Woche nicht gelesen haben, damit sie auch mitkommen. Wir wissen an mehreren Stellen in der Schrift, dass Zorn und Eifersucht Werke des Fleisches sind. Und Werke des Fleisches bedeutet vom Teufel, satanisch, nichts Göttliches. Wiederum wissen wir aus der Schrift, dass Gott selbst eifersüchtig und zornig sein kann und immer wieder ist. Jetzt stellt sich die Frage, ja, was ist denn jetzt? Zorn und Eifersucht, ist das was Göttliches oder was Satanisches? Die Frage ist absolut berechtigt. Ich weiß es nicht, ob der eine oder andere von uns diese Frage sich selbst gestellt hat, irgendwann in den letzten Jahren, Wochen oder Jahrzehnten, wenn man so lange unterwegs mit dem Herrn ist oder nicht. Aber die Frage ist berechtigt. Ja, wie? Darf ich zornig sein? Darf ich eifersüchtig sein oder darf ich nicht? Das steht doch eindeutig, das sind Werke des Fleisches. Aber auch eindeutig, die sind göttlich. Und deshalb ist es ganz wichtig zu unterscheiden, was auch Reinhold vorhin gesagt hat. Der Zorn, den ich im Moment habe, oder diese Eifersucht, die ich im Moment habe oder haben könnte oder hätte, ist das göttlich oder satanisch? Ist das göttlich? Wunderbar. Ist das satanisch? Sofort Buße tun. Aber da wollen wir natürlich anhand der Schrift wissen, wann ist Zorn und Eifersucht, wann sind sie göttlich, wann sind sie satanisch. Im Wort der Woche habe ich auch das eine Beispiel von Jona reingebracht. Wenn wir das Buch Jona kurz lesen, dann sehen wir, Gott hat ihm gesagt, geh mal in die Stadt Ninive. Da sind Menschen dort, die eigentlich sich von mir komplett entfernt haben und ich bin zornig und eifersüchtig und ich möchte meinen Zorn auf diese Stadt gießen und sie zerstören, wenn sie nicht umkehren. Jona, was ihm wurscht, ob Gott eifersüchtig und zornig ist oder nicht, hat er gesagt, er soll machen, was er will. Wenn er die Stadt zerstören will, zu Recht, und wenn nicht, dann ist wurscht. Der ist barmherzig, wird wahrscheinlich außer leere Sprüche nichts haben. Dann ist er abgehauen. Und dann ist er vom Fisch geschluckt worden und wieder hat ihm Gott geholfen, rauszukommen. Und dann ist er doch in die Stadt gegangen und hat die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hat, weitergesagt. Und siehe, die Menschen, die Einwohner dieser Stadt sind umgekehrt, haben Buße getan und sind wieder gottesfürchtig geworden. Und Diese Warnung aufgrund des Zornes Gottes an die Einwohner hat bewirkt, dass die Kinder oder dass die Einwohner dieser Stadt wieder bei Gott waren. Da war er nicht mehr zornig und eifersüchtig. Warum so auch? Die sind wieder umgekehrt. Aber was war bei Jona? Wiederum, er war zornig und eifersüchtig. Er war sauer. Als Gott zornig und eifersüchtig war, war es ihm wurscht. Und als Gott nicht mehr zornig und eifersüchtig, sondern fröhlich und voller, ja, Himmel und Erde freuen sich, wenn ein einziger Sünder zu Gott zurückkehrt, also wenn die ganze Stadt zurückkehrt, da kann man uns vorstellen, wie fröhlich Gott war. Und was passiert bei Jona? Da wird er zornig und eifersüchtig. Und dann sagt ihm der Herr: Jona, ist das in Ordnung, dass du jetzt zornig bist, weil die Menschen zu mir zurückgekehrt sind und ich habe mein Erbarmen gezeigt? Das zeigt uns eigentlich, wie Jona eigentlich von den Gefühlen und von den Sinnen und von der Verfassung Gottes entfernt war. Völlig konträr. Wir gehen weiter. Also, entscheidend ist, wie bei allem in unserem Leben, wenn wir irgendwas prüfen wollen, nicht, was wir selber denken, sondern was die Schrift sagt. Wann ist das göttlich, wann ist das satanisch oder teuflisch oder fleischlich, sagt uns Gott selbst. Wir dürfen nicht selber entscheiden. Sonst würden wir immer uns zum Maßstab machen. Wenn ich zornig bin, dann zu Recht. Warum? Weil der andere irgendwas falsch gemacht hat. Und wenn ich eifersüchtig bin, dann ist das auch richtig. Warum? Weil der andere was falsch gemacht hat. Irgendwas ist nicht nach meiner Pfeife gelaufen und jetzt bin ich zornig oder eifersüchtig. Wir dürfen nie der Maßstab sein. Alles, was menschlich ist, irdisch, ist satanisch. Aus unserem Fleisch heraus können wir nichts beurteilen. Wir können nur beurteilen, wenn wir auf den Geist Gottes in uns hören und auf Gott persönlich durch sein Wort auch hören. Ich werde jetzt den ersten Punkt, der fleischliche Zorn und der göttliche Zorn, ist das göttlich oder irdisch, überfliegen. Und dann gehen wir, da sind wir schon bei dem fleischlichen Zorn. Hast du die ersten?
Die habe ich ausgeblendet.
Achso, die hast du ausgeblendet. Okay, da wollte ich sie jetzt überfliegen, aber die sind schon ausgeblendet. So, sind wir schon bei der ersten Seite. Also was ich gerade gesagt habe, Geschwister, die Gefahr ist sehr groß, dass wir das Gute und das Böse selbst und nicht gemäß der Schrift definieren. Jeder von uns erlebt es bei sich selbst, in seinem Umfeld, hin und wieder in der Gemeinde, dass wir plötzlich das Gute und das Böse selbst nach unseren Vorstellungen oder Vorstellungen der Welt definieren. Das gilt genauso für den Zorn. Wir dürfen nicht unseren Zorn selbst definieren, ob dieser göttlich oder satanisch ist. Der Grund für den göttlichen Zorn ist immer die Sünde der Menschen. Wenn wir jetzt uns ein bisschen auf das Thema Zorn konzentrieren, der Grund des göttlichen Zorns ist immer die Sünde der Menschen. Er ist nicht zornig, weil jemand ihm das Auto weggenommen hat oder mit seinem Auto Unfall gebaut hat. Immer die Sünde. Der Grund für den fleischlichen Zorn sind die Begierden unseres Fleisches. Daher ist der fleischliche Zorn von unten und nicht von oben, ja vom Satan und nicht von Gott. Der Apostel Paulus macht uns den Unterschied sehr deutlich in seinem Brief an die Epheser. Wir werden hier aufgefordert, zornig zu sein, jedoch ohne zu sündigen. Andernfalls ist der Zorn nicht von Gott. Wir werden sogar aufgefordert, zornig zu sein. Gott hätte von Jona erwartet, dass er genauso zornig ist über die Menschen in Ninive, wie sie eigentlich von Gott abgegangen sind und Gott nicht mehr angebetet haben, sondern ihrer Bosheit nachgegangen sind. Das erwartet von uns Gott. Aber wir werden auch sehen, wie der göttliche Zorn überhaupt verläuft. In Epheser 4, die Verse 26, 27 und 31 lesen wir, da schreibt der Apostel Paulus an die Epheser: Zürnet! Wir können natürlich sagen, wenn ihr zürnt, Ja, das ist aber nicht so. Zürnet und sündigt dabei nicht. Auch wenn ihr zürnt, sündigt dabei nicht. Auch wenn wir, es gibt vielleicht die eine oder andere Übersetzung, die sagt, wenn, habe ich jetzt direkt nicht im Kopf. Aber das bedeutet, es gibt auch Zorn ohne Sünde. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Also wir sehen hier auch, dass wenn wir zürnen, nicht automatisch sündigen. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Das ist hier ähnlich wie der Brief Paulus an die Galater in Kapitel 5, wenn er die Werke des Fleisches beschreibt und dabei auch auf den Zorn eingeht. Hier meint der Apostel Paulus natürlich den menschlichen Zorn. Auch an die Kolosser schreibt der Apostel Paulus über den göttlichen Zorn und seine Gründe, aber auch über den fleischlichen Zorn als Werk des Bösen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht, Götzendienst. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes. Da sehen wir, wann kommt der Zorn Gottes? Wenn wir sündigen. Und da werden hier einige Sünden aufgelistet, in die wir hineintappen könnten. Um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Gott ist niemals zornig über die ungehorsamen Kinder, über die gehorsamen Kinder. Warum denn? Er ist voller Freude, wenn wir gehorsam sind. Wann kommt sein Zorn? Wenn die Kinder ungehorsam sind. Und denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, das ist der menschliche Zorn wieder. Nicht den göttlichen, den können wir gar nicht ablegen. Wir können den göttlichen Zorn ablegen lassen. Gott würde dir seinen Zorn ablegen, wenn wir gehorsam sind, wenn wir Buße tun, wenn wir in seinem Willen wandeln. Wir können nicht sagen, wir leben, wie wir wollen und Gott möchte bitte seinen göttlichen Zorn ablegen, weil das nicht gut ist. Da tut seine Gesundheit nicht gut. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schädliches Reden aus eurem Mund. Jetzt schauen wir uns an, was unser Herr Jesus Christus, als er auf der Erde war, so wie wir, ist Mensch geworden. Und wie hat er eigentlich gehandelt? Ist er auch so zornig gewesen, so wie Gott, oder niemals? Wir als seine Nachfolger und Knechte wollen schließlich von ihm lernen, zu zürnen, jedoch ohne zu sündigen. Das ist nie einfach. Also wenn wir uns genau prüfen, und da werden wir beim letzten Punkt auf die Selbstprüfung kommen, sehr, sehr schnell sind wir dabei, zornig zu sein und sagen, ja, das ist schon richtig. Ja, wer bestimmt, was richtig, was falsch ist? Wir sündigen am laufenden Band. Und sagen, das ist richtig. Ja, weil ich im Recht bin. Ja, wie sind das Recht? Wie sind die Wahrheit auf einmal? Wir sind vom Neuen geboren. Ja, aber offensichtlich haben wir auf das Fleisch gehört und nicht mehr auf den Geist in uns, der uns offenbart, was richtig und was falsch ist. Wie war es bei dem Herrn Jesus Christus? Wir lesen das in den verschiedenen Evangelien. Ich nehme hier in Markus 10, die Verse 13 bis 16. Das ist die Begebenheit mit den Kindern. Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berühre. Aber seine Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Als Jesus erst bemerkte, wurde er zornig und sagte zu den Jüngern, lasst die Kinder doch zu mir kommen und hindert sie nicht daran. Denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Ich versichere euch, wer sich Gottes neue Welt nicht schenken lässt, wie ein Kind, wird niemals hereinkommen. Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Wir werden auch eine zweite Begebenheit sehen von dem Herrn. Aber wenn wir hier uns anschauen, was sagt uns das? Die haben gegen den Willen Gottes gehandelt und die Kinder weggeschickt, obwohl die Kinder eigentlich vor Gott eine besondere Stellung haben. Ist er zornig geworden? Warum? Weil Gott im Himmel zornig war. Wir wissen, der Herr hat gesagt, ich tue nichts, nicht manchmal nur das, was ich beim Vater tun sehe, sondern ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Er hat nichts gegen den Willen des Vaters gemacht oder aus sich heraus getan. Was hat er gemacht, als er zornig war? Hat gehandelt. Handeln kann verschiedene Formen haben. Durch was Sichtbares unternehmen oder was sagen oder auch beten. Kann auch sein. Also denken, sagen, tun. Denken, reden, tun. Das ist Handeln. Und da müssen wir uns auch von Gott die Weisheit geben lassen oder um Weisheit bitten, damit wir auch richtig handeln. Wir können nicht immer was tun, wenn wir zornig sind. Wir können auch nicht grundsätzlich das Tun unterlassen, wenn wir zornig sind, oder immer was sagen oder nur beten. Da wird uns Gott die Weisheit schenken, in der jeweiligen Gelegenheit das Richtige zu tun. Es ist manchmal so, dass wenn wir zornig im Sinne Gottes sind, dass wir beten oder was sagen oder was unternehmen. Hier hat der Herr was gesagt. In dem zweiten Beispiel wird man sehen, er hat was getan. In vielen anderen Stellen, wissen wir, hat gebetet, als er zornig über Jerusalem war. Ist auf den Berg gegangen, hat gebetet. Und der weitere Aspekt über den göttlichen Zorn. A, ist im Sinne Gottes. B, erfolgt eine Handlung. Wir können sagen, ja, ich bin zornig, und dann ist es jetzt vorbei. Machen wir nichts. Nein. Und drittens, wenn wir gehandelt haben, ist vorbei mit dem Zorn. Wir können nicht sagen, na, heute bin ich schlecht gelaunt. Eigentlich die ganze Woche. Da hat jemand mich geärgert. Oder ich war zornig wie Gott und jetzt bin ich zornig die ganze Woche. Rede mit mir nicht mehr, gell? Jetzt bin ich nicht anzusprechen. Ich bin nicht gut aufgelegt. Er war zornig, er hat gehandelt und gleich danach nahm er die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Gleich danach. Wenn wir nicht das tun, wie der Herr getan hat, und den Zorn mitschleppen über den ganzen Tag mit und in der Nacht und die ganze Nacht nicht mehr schlafen können, und da geht unser Puls auf 140 und mittendrin der Notarzt noch rufen müssen, dann ist es nicht mehr der göttliche Zorn. Vielleicht war der Auslöser ein göttlicher Zorn, aber dann ist es in fleischlichen Zorn übergegangen. Da müssen wir aufpassen. Handeln und dann Gott überlassen. Und dann gehen wir in die Frucht des Geistes über. Liebe, Frieden, Geduld, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist, was Gott möchte, dass wir in unserem Leben sichtbar werden lassen. Wir finden nirgendwo Zorn. Das ist keine Frucht des Geistes, die dauerhaft unser Leben bestimmt. Das ist eine punktuelle Situation, weil wir aus Gott geboren sind und wenn Gott zornig ist, sind wir zornig und wenn er fröhlich ist, ist er fröhlich. Und Gott ist auch nicht andauernd zornig. Der ist über eine bestimmte Situation zornig, aber er lässt jeden Tag seine Sonne über alle aufgehen. Der Herr wurde zornig, weil die Jünger gegen den Willen Gottes gehandelt haben. Wie lange ist sein Zorn geblieben, bis die Sonne unterging? Nachdem er die Jünger getadelt hat, war sein Zorn schon vorbei und segnete die Kinder anschließend. Ein weiteres Beispiel von dem Herrn kennen wir alle auch bei der Tempelreinigung. Dort hat er nicht nur was gesagt, sondern was getan. Da brauchen wir auch die Weisheit Gottes. Gerade wenn wir was tun, dass wir auch im Sinne Gottes handeln. Jesus ging, also auch in Matthäus 21, die Verse 12 bis 14. Jesus ging in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Das ist schon heftig, gell? Aber er hat das nicht aus fleischlichen Gründen, sondern aus göttlichen Gründen getan. Also wenn das kein Zorn ist. Er stieß die Tische um, dazu sagte er ihnen, in den heiligen Schriften steht, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der die Menschen zu mir beten können. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Also wir kommen hier früh am Sonntag und finden wir zwei Händler hier, die irgendwas verkaufen. Verkleiden sich als Kinder Gottes, kamen dreimal in den Gottesdienst und die haben irgendwelche krummen Geschäfte oder überhaupt Geschäfte und versuchen jetzt hier in dem Tempel Gottes ihre Geschäfte zu machen. Das habe ich in den letzten Jahrzehnten öfters gesehen, erlebt. So unscheinbare Menschen, die kommen ein paar Mal und dann kommt er mit irgendeinem Flyer. Kann ich das nach dem Gottesdienst verteilen? Ich verkaufe Versicherungen, der andere verkauft irgendwie komische Seife, die irgendwelche Dämpfe entwickelt und der andere irgendwas Verrücktes. Also das gab es immer wieder. Ne? Und wenn man sagt, deshalb braucht man die Weisung Gottes, nehmen und zerreißen, könnte sein, dass Gott das will. Oder sagt, pass auf, nie wieder. Wenn du das nochmal machst, machst du hier Räuberhöhle draus, da kommst du nie wieder in die Gemeinde. Aber wir müssen schon handeln und was sagen. In bestimmten Situationen. Beten sowieso immer. Und jetzt sagen wir auch, er war zornig, er hat gehandelt, er hat auch was gesagt. Also was getan und was gesagt. Und was ist dann anschließend passiert? Nicht am nächsten Tag, gleich danach. Dann kamen dort im Tempel Blinde und Gelähmte zu ihm. Was hat er gemacht? Sie gesund gemacht. Hat er gesagt, jetzt bin ich aufgeregt, jetzt geht alle weg, jetzt kann ich niemanden heilen. Jetzt mal Ruhe, gell? Also wahrscheinlich die nächsten 3 Tage bin ich nicht mehr in der Lage, hier zu heilen. Die Kräfte haben mich alle verlassen. Hat er sowieso nie aus sich gemacht. Der Geist Gottes war immer in ihm. Und er hat auch sich nicht im Zorn verweilen lassen. Auch hier sehen wir, dass der Zorn des Herrn vorbei war, nachdem er gegen die Händler vorgegangen ist. Unmittelbar danach hat er die Kranken gesund gemacht. Daher warnt uns die Schrift in Epheser 4, die Verse 26, 27, zürnt und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über euren Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Jetzt haben wir hier Freibrief natürlich, gell? Wenn wir zornig sind, soll man warten bis zum Sonnenuntergang. Gell? Das steht doch. Lasst die Sonne über euren Zorn nicht untergehen. Jetzt bin ich nicht mehr anzusprechen, ich tue auch nichts mehr Vernünftiges, wenn ich zornig bin. Der Sonnenuntergang ist der letzte Warnschuss für uns, zu prüfen, ob der heilige Zorn nicht doch in einen menschlichen Zorn umgeschlagen hat. Wir sehen beim Herrn, der hat nicht gewartet, bis die Sonne unterging. Er war zornig, hat gehandelt und weiter Gutes getan. Gutes, müssen wir mal dran denken, Göttliches. Was Gott im Himmel tut, tun wir hier. Jetzt kommen wir zur Eifersucht. Ich habe ursprünglich in meiner Vorbereitung die Eifersucht definiert, und zwar woher? Ich habe geschaut in den Bibelkommentaren, wo kommt das Wort Eifersucht hier im Hebräischen, und da habe ich Definition rausgenommen und hier eingeblendet. Und gestern bei der Vorbereitung dachte ich, es wird jetzt ein bisschen lang, ich schmeiße es raus. Und heute früh habe ich gedacht, ich lese das andere ein bisschen schneller, aber es ist wichtig, dass wir die Definition verstehen. Das hilft uns sehr, sehr stark, die Eifersucht zu verstehen, gerade unter Geschäftspartnern, unter Ehepartnern und. Bei Zorn scheint mir einfacher zu verstehen, was das heißt, wenn man zornig ist. Eifersucht ist ein bisschen schwieriger. Und wenn man aber verstehen, was das genau bedeutet, wird vielleicht genauso einfach zu verstehen wie der Zorn. Was steht dort in dem Bibellexikon? Zuerst vorausschickend, dass wir es wissen, im Sprachgebrauch, im Deutschen, aber auch, glaube ich, in den meisten Sprachen ist Eifersucht was Schlechtes. Stimmt aber nicht. Da gibt es eine schöne Stelle, wunderschöne Stelle in der Bibel, die uns herausfordert jetzt. 2. Mose 4,30, 14 heißt es, denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Jetzt kommt's, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig, andere Übersetzung heißt der Eifersüchtige, ist ein eifersüchtiger Gott. Das ist ein Gottesname, der Eifersüchtige. Wie können wir uns erlauben, das zu sagen, dass generell ein Eifersüchtiger ist was Schlechtes? Da soll man uns davor hüten. Das ist der Name Gottes, der Eifersüchtige. Ja, aber das versteht kein Mensch auf der Welt, wenn wir sagen, der Eifersüchtige ist was Gutes. Ja, die Welt versteht sowieso nichts von dem Geist Gottes. Alles, was wir sagen, ist dummes Zeug. Da kommt auf das eine auch nicht mehr an, weil das sowieso ist. Ist alles dummes Zeug. Und die Weisheit der Welt ist auch dummes Zeug vor Gott. Torheit vor Gott. Das ist ja nichts Neues. Aber wir, die aus Gott geboren sind, sollen wir Gott verstehen. Wenn wir seinen Geist haben, dann müssen wir auch verstehen, wie sein Name ist und wann ist er eifersüchtig. Eifersüchtig oder, wie die andere Übersetzung schreibt, der Eifersüchtige ist der Name Gottes. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit zu verstehen, was dieses Wort genau bedeutet. Das hebräische Wort für eifersüchtig heißt Ganna. Das ist ähnlich wie am Arabischen. Ganna. Der eine oder andere kennt das Wort Mejnune. Kommt auch daher. Also verrückt ein bisschen. So. Ein bisschen verrückt. Verrückt nach ihr, verrückt nach ihm, verrückt nach dem Auto. Okay? Das ist ja, daher kommt das Wort Eifersucht. Das kann man schon ein bisschen verstehen, auch eifersüchtig ein bisschen damit. So. Also, das hebräische Wort ist Ganna, bedeutet entflammt sein. Also wenn man das direkt ins Deutsche übersetzt, bedeutet entflammt sein. Es bezeichnet die heißblütigen Gefühle, die es nicht ertragen können, wenn man sieht, wie das, wen oder was man liebt, von einem anderen weggelockt wird. Wir kennen das oft eigentlich, Eifersucht, mehr in Beziehungen als bei Gegenständen, aber bei Gegenständen ist genauso. Wenn man irgendwas ganz, 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 ganz gern haben und lieben, und wir sehen, wie dieser Mensch von jemanden anderen weggelockt wird, dann ist die Eifersucht da. Jetzt können wir verstehen, wie Gott eifersüchtig ist. Warum? Wann? Weil er sieht, wenn seine Kinder von der Welt weggelockt werden. Ist er eifersüchtig. Nicht, weil jemand einen Unfall gebaut hat mit dem Auto, was Gott ihm anvertraut hat. Da ist er nicht eifersüchtig. Wenn der Teufel seine Kinder verführt, weglockt mit den Begierden des Fleisches. Jetzt können wir besser verstehen, dass Gott eifersüchtig ist und dass Paulus solche Gefühle gegenüber den Heiligen aus Korinth verspürte. Wir lesen in 2. Korinther 11,2, wir kommen gleich drauf, es ist auch in der PP. Wache ich doch ebenso eifersüchtig, also Paulus war eifersüchtig, gell? Das lesen wir auch hier, in seinem Schreiben an die Korinther, über euch wie Gott selbst. Also natürlich, für ihn war eigentlich ganz klar, er hat eine sehr, sehr große Einsicht in das Wesen Gottes. Er ist in den Himmel geholt worden und der Herr hat ihm das Geheimnis seines Leibes, seiner Gemeinde offenbart. Und er redet das so einfach als völlig selbstverständlich. Ich bin eifersüchtig wie Gott selbst. Und wir überlesen das vielleicht Ja, Gott ist eifersüchtig, was meint ihr? Na ja, gut, das ist irgendwie vielleicht Übersetzungsfehler. Nein, Gott ist eifersüchtig und er war so eifersüchtig wie Gott selbst. Das zeigt uns auch den Weg, wann wir eifersüchtig sind, wenn Gott eifersüchtig ist. Ihr seid für mich wie eine Tochter, die ich für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt habe, um sie ihm unberührt zuzuführen, nämlich Christus. Also, wann ist er eifersüchtig gewesen, Paulus? Als er gesehen hat, wie manche von der Welt weggelockt werden. Das ist doch die Braut. Die Ehe ist ein Symbol für die Braut Christi. Und jeder von uns ist ein Teil dieser Braut. Und wenn jemand, wenn die Welt, wenn der Teufel jemand benutzt, einen Bruder oder eine Schwester wegzulocken, geht jetzt, die Schrift sagt, geistliche Hurerei, wenn wir das sehen, da dürfen wir auch eifersüchtig sein. Wie kann das sein, dass diese Person, dieser Bruder, diese Schwester fremdgehen? Gott sieht das so. Ich werde den Punkt auch jetzt ein bisschen nachher überfliegen, weil das jetzt wichtig ist zu verstehen, die Eifersucht, gerade in Beziehungen, das verstehen wir am allerbesten. Wenn mein Mann oder meine Frau von der Welt weggelockt wird, da gibt es die zwei Gefühle und da müssen wir sehr, sehr stark unterscheiden und wachsam bleiben, wie der Paulus, Apostel Paulus sagt. Dass die menschliche Eifersucht ist dadurch motiviert, begründet, dass die Frau oder der Mann, es ist völlig gleich, sagt, wenn der jetzt dort bleibt, ich spreche jetzt Frau zu Mann, bei dieser Frau, die ihn aus irgendeinem Grund weggelockt hat, jetzt würde ich vielleicht keinen Sex mehr haben. Jetzt würde ich kein Geld mehr haben. Jetzt würde ich kein Ansehen mehr haben. Überleg mal, es sind alle fleischliche Gründe, gell? Jetzt werde ich den Lebensstandard nicht mehr halten können. Jetzt habe ich mehr Arbeit mit meinen Kindern. Ich bin allein, erziehende Mutter. Und, kann man alles auflisten, was in den Kopf einer Person durchgeht, wenn sie an diese, sage ich mal, Fremdgehen, zumindest, wenn wir nicht Hurerei jetzt gleich nehmen, das ist ja eher in der Schrift mit der geistlichen Hurerei, aber bleiben wir bei dem Thema. Das sind alle geistliche, fleischliche Motivationen, Motive, Gründe, warum man eifersüchtig ist. Und das ist satanisch. Ja, wie? Wenn mein Mann oder meine Frau fremd geht, darf ich nicht eifersüchtig sein? Ja, weil Gott auch, wenn dein Mann Gottes Kind ist oder deine Frau Gottes Kind ist, dann darfst du eifersüchtig sein. Aber mit welcher Motivation? Weil dein Mann geistliche Hurerei betreibt. Weg von Gott. Der fremd geht, alleine schon, wenn eine Frau in den Gedanken begehrt, in seinem Herzen begehrt, hat er schon Ehebruch begangen. Und das ist die geistliche Hurerei. Das ist vor Gott. Jede Sünde ist eine geistliche Hurerei, weil man sich der Welt anschließt und sich von Gott entfernt. Und das bewirkt einen riesen Segen in dem Leben des jeweiligen Kind Gottes, wenn er die Eifersucht Gottes in sich trägt. Dann ist es auf einmal Eifersucht A für kurze Zeit und zerstört das eigene Leben nicht mehr und B, Eifersucht Gottes ist immer auferbauend. Bringt den Menschen mehr ins Gebet, mehr in Gemeinschaft mit Gott. Und das andere, das Fleischliche, zerstört den Menschen, weckt Rachegefühle. Das wissen wir eigentlich aus allen möglichen Medien und vielleicht in der nächsten Umgebung auch, wenn einer fremd geht, was der andere macht. Entwickelt kriminelle Energien, sehr häufig, bis hin zum Mord. Das ist nicht selten passiert, wahrscheinlich passiert laufend auf der Welt. Dass der eine seine Frau umbringt oder die Frau ihren Mann sogar umbringt, weil er oder sie fremd gegangen sind. Und da müssen wir dann hier stark unterscheiden. Und das gilt genauso für alles andere, was Eifersucht anbetrifft. Ist das göttlich? Da müssen wir die Motivation. Warum ist Gott eifersüchtig? Weil sie anderen Göttern nachgelaufen sind. Und da wissen wir unendlich viele Stellen aus der Schrift, wann Gott eifersüchtig ist. Oder Eifersucht, weil viele fleischlichen Dinge, die mir süß und lieb gewonnen sind, jetzt verloren gehen. Geld, Ansehen und, haben wir es aufgelistet. Wir sollen Geschwister sehr, sehr aufpassen, wenn wir eifersüchtig sind. Eifersüchtig zu sein, ist es gut, wie Gott ist. Eifersüchtig. Aber nicht wie der Mensch, wie sein Fleisch ist. In dem Fleisch wohnt nichts Gutes. Schau mal, was wir hier haben. Ich glaube, wir brauchen die innige Gemeinschaft. Das könnt ihr dann als PDF auch später lesen. Wir brauchen diese innige Beziehung. Eng am Wort Gottes bleiben. Eng nach seinem Geist in uns richten. Immer wieder zu prüfen. Eifersüchtige Gefühle, ja, wunderbar. Aber wie beim Zorn. Sind für eine bestimmte Situation da. Bewirken ein Handeln. Was das ist, lassen wir uns immer von dem Geist Gottes leiten. Und dann baut uns auf. Baut uns auf. Warum? Weil wir noch enger in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Das ist eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung. Wenn einer jetzt in Richtung Sünde geht, dann gehen wir noch mehr auf die Knie. Aus Liebe zu dieser Person, dass nie verloren geht. Deshalb schreibt auch der Apostel Paulus an die Korinther. Ich bin eifersüchtig. Die Korinther haben vieles an Schweinereien getan. Also das ist ja nicht das eine oder das andere. Deshalb finden wir auch bei dem Brief an die Korinther, an die Galater auch ähnlich. Also es gab bestimmte Gemeinden, die für Paulus nicht einfach waren. Also der Grat ist schmal. Wenn wir irdisch gesinnt sind, dann werden wir ganz schnell selbstgerecht und unseren Zorn und Eifersucht göttlich bezeichnen, weil nicht mehr Gott die Wahrheit ist, sondern wir. Wenn wir nicht immer an der Schrift bleiben, immer am Herz Gottes, an seinem Puls bleiben, wann ist er eifersüchtig? Wann ist er zornig? Was tut er? Das tue ich auch. Ich sehe immer, was Gott tut, dann tue ich es auch. Der Herr ist unser Haupt. Er ist im Himmel. Wir sind sein Leib hier. Wir handeln, wie er denkt. Das Haupt denkt, der Leib handelt. Nicht aus sich heraus. Wenn einer vom Haupt getrennt ist, hat mit dem Haupt nichts mehr zu tun. Wenn wir aus uns heraus handeln, dann haben wir mit dem Herrn Jesus Christus nichts mehr zu tun. Und das ist automatisch fleischlich, satanisch. Also da müssen wir immer aufpassen, dass wir nicht uns, unser Fleisch, unser Begehren zum Maßstab nehmen und dann alles rechtfertigen, das berechtigt ist oder nicht berechtigt. In Galater 5 kennen wir das hier nochmal, Werke des Fleisches, Eifersucht und Zorn. Alles, was fleischlich ist, heißt das auch Werke des Fleisches. Die können auch nicht göttlich sein, das sind fleischlich. Und deshalb sollen wir nach uns, nach dem göttlichen Zorn und nach der göttlichen Eifersucht streben. Das heißt, immer am Puls Gottes bleiben. Und jetzt können wir verstehen, dass Gott sich freut, wenn der Jona genauso zornig und eifersüchtig war, als er zornig und eifersüchtig war. Und genauso hätte er sich gefreut, wenn er nicht mehr zornig und eifersüchtig war, weil die umgekehrt sind und zu Gott gekehrt sind. Aber er hat das genauso anders gehandelt. Warum? Er war nicht am Puls Gottes. Paulus war eifersüchtig, das haben wir vorhin auch gemeinsam gelesen. Auch in seinem Schreiben an die Römer, in der Apostelgeschichte. So, jetzt kommen wir zum letzten Punkt, Selbstprüfung. Wir hören das oft beim Abendmahl, diese Stelle, Selbstprüfung. Wir werden heute auch das Abendmahl miteinander feiern. Da haben wir immer wieder die Möglichkeit, uns selbst zu prüfen. Vielleicht nehmen wir das heute auch diese Botschaft mit und prüfen wir uns selbst, wenn wir mal zornig waren oder eifersüchtig waren, war das göttlich oder fleischlich? Der göttliche Zorn und die göttliche Eifersucht haben immer den gleichen Grund und das gleiche Ziel. Das Ziel ist unser Bestes. Gott ist zornig und möchte uns davor warnen, wenn wir nicht umkehren, wird er seinen Zorn ausgießen. Aber warum sagt er das? Damit wir umkehren und wieder bei ihm sind. Ich habe ein paar Bibelstellen übersprungen vorhin. Die Gesinnung Gottes bewirkt Leben. Die Gesinnung des Fleisches bewirkt Tod. Wenn wir nach seiner Gesinnung handeln, ist es Leben. Gibt es noch Besseres? Gibt es nicht. Leben mit Gott jetzt und dann in der Ewigkeit. Und wie das aussieht in der Ewigkeit, haben wir uns immer wieder angeschaut. In der Offenbarung. Aber auch in den Briefen. Unbeschreiblich schön. Und jetzt? Ja, natürlich auch. Aber oben ist viel schöner natürlich. Weil das Fleisch, was uns heute noch gefangen hält, der Leib der Niedrigkeit, nennt Paulus, ist nicht mehr da. Das Fleisch, wo die Sünde da drin wohnt und uns immer wieder verführt oder versucht zu verführen, ist auch nicht mehr da. Deshalb ist es oben viel schöner als hier. Wir haben diesen geistlichen Kampf dann nicht mehr. Jetzt müssen wir noch kämpfen und müssen wir bestehen. Der Grund des göttlichen Zorns ist immer die Liebe der Menschen zur Welt. Dann ist Gott zornig. Die lieben die Welt mehr als mich, sagt er. Paulus hat auch in seinem letzten Brief an Timotheus, glaube ich, Dimas hat die Welt lieb gewonnen. Da ist Gott zornig. Paulus war auch zornig. Traurig. Aber natürlich hat er weitergeschrieben. Wir lesen auch, dass viele zu ihm gekommen sind. Er hat Hausarrest gehabt und trotzdem sind viele zu ihm gekommen, haben das Wort Gottes gehört, mit ihm gesprochen, haben Korrektur, Ermahnung, Ermutigung, Trost, Freude, alles Mögliche mit ihm geteilt und auch für ihr Leben geholt. Das Ziel des göttlichen Zorns ist immer, dass die Menschen zu Gott, ihrem Schöpfer, umkehren, ihn lieben, preisen und anbeten. Das ist kein Selbstzweck. Gott ist zornig und so, weil ich mal Bock auf Zorn habe. Nein. Zornig, weil die Menschen die Welt lieben und nicht mehr ihn. Sind wir wie der Herr zornig, wenn die Menschen gegen Gott sündigen? Handeln wir wie der Herr, sodass die Menschen unmittelbar danach die Frucht des Geistes in unserem Leben sehen können? Also wenn wir zornig waren und haben wir gehandelt und sind wir nachher so, wie Gott ist, voller Güte, voller Liebe, voller Frieden, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Enthaltsamkeit der Zunge auch. Also nicht nur beim Essen, auch beim Reden, im Handeln, beim Denken. Oder sind wir zornig, weil wir nicht bekommen, was wir uns erhofft haben, beziehungsweise worauf wir uns lange gefreut haben? Der Auftrag ist nicht gekommen. Das Auto, aus irgendeinem Grund, kriege ich nicht. Ich habe mich so 2 Jahre drauf gefreut. Und jetzt kommt der Chef und sagt, na, das Auto gibt es nicht. Oder auf Urlaubsreise. Und da kommt meine Frau und sagt, das Geld ist nicht da. Müssen wir streichen. Und. Ja, der Mensch ist sehr schnell zornig. Handgreiflich vielleicht sogar. Mindestens verbal. Irgendwelche Worte muss man doch sagen. So geht es nicht. Seit 2 Jahren warte ich auf mein Auto. Da spinnst du wohl, gell? Oder auf den Urlaub. Einmal im Jahr. Und jetzt soll es gestrichen werden. Da spinnst. Dann nehmen wir lieber ein Darlehen auf. Zinsen sind niedrig. Sind wir wie Gott, das ist beim Zorn, und jetzt kommen wir zur Eifersucht, sind wir wie Gott oder wie Paulus an die Korinther schreibt, eifersüchtig, wenn wir die Geschwister im Herrn so ansehen wie Töchter und Söhne. Ich habe hier besonders bewusst geschrieben, die Geschwister und nicht den Mann oder die Frau. Warum? Im Himmel wird nicht geheiratet und nicht verheiratet, gell? An die Ehepartner. Max und Susanne, ihr seid Geschwister im Herrn. Oben auch. Alles andere gibt's nichts, gell? Das gilt auch für jeden Ehepartner. Es ist wunderbar, dass jeder mit seinem Ehepartner als Geschwister dort beim Herrn, als Kind Gottes dort am Tisch sitzt. Und deshalb ist es die Motivation, wenn dein Mann oder deine Frau fremd geht, in erster Linie Gott gegenüber fremd geht. Und da hat Paulus nicht umsonst eben das Beispiel der Ehe als Symbol für die Braut Christi genommen. Also wenn die Geschwister im Herrn so ansehen wie Töchter und Söhne, die wir für einen Mann bestimmt und mit ihm verlobt haben, um sie unberührt zu führen, nämlich Christus. Ist das so, die Motivation, wann wir eifersüchtig sind? Oder sind wir eifersüchtig, wenn jemand mehr scheinbaren Erfolg hat als wir? Oder weil Gott ihm mehr anvertraut hat als uns? Das ist auch ein Thema, oft gerade unter den sogenannten Neugeborenen oder den wahrhaftig Neugeborenen ist die Gefahr des Satans, dass er sagt, hey, wieso hat er viel mehr? Ja, das ist anvertraut. Ja, ich will auch so viel anvertraut haben. Wieso hat er dir so viel anvertraut und mir nicht? Ah ja, hat Gott geantwortet. Erstmal bin ich, der verteilt, nicht du. Und zweitens, ich weiß, warum ich dir das gebe, Susanne das gebe und Sven das gebe. Aber ich bin eifersüchtig. Ja, das ist wieder fleischlich, ne? Du bist nicht mehr eifersüchtig, weil dein Bruder fremdgegangen ist, geistliche Hurerei begangen hat oder dabei zu begehen ist, sondern weil dein Bruder oder auch ein Nichtbruder im Herrn mehr hat als du. Liebe Geschwister, lasst uns prüfen, anschließend am Abendmahl, ob wir aus Liebe zu Gott oder aus Liebe zur Welt, ja zu unseren Begierden, zornig oder eifersüchtig sind. 1. Korinther 11, die Verse 31, 32 heißt es, würden wir uns selbst prüfen, und das hat uns der Bernhard oft vorgelesen, würden wir uns selbst prüfen, dann müsste Gott uns nicht auf diese Weise bestrafen. Anderen Worten, würde er nicht zornig werden, wenn wir uns selbst prüfen. Straft uns aber der Herr, wird er zornig und straft uns. So will er uns erziehen. Darüber haben wir oft gesprochen, haben auch mindestens eine Botschaft über die Erziehung Gottes oder die Bestrafung Gottes. Wir wissen auch von dem Paulus, er hat ihn, haben wir auch letzte Woche nochmal gehört, dem Satan übergeben, den Schutz weggenommen. Gott kann alles tun, aber es reicht, wenn er seinen Schutz wegnimmt, da ist der Satan, hat er freie Bühne. Dann kann er mit jedem machen, was er will. Straft uns der Herr, so will er uns erziehen. Haben wir gesehen, warum? Dient uns zum Besten. Auch sein Zorn dient uns zum Besten. Er will uns erziehen, dass wir zu ihm zurückkommen, damit wir nicht zusammen mit der gottlosen Welt verurteilt werden. Und das ist genauso, was Paulus gesagt hat, ich habe ihn den Satan übergeben, zum Verderben des Fleisches, auf das seine Seele gerettet wird. Was hilft jetzt? Wenn er so eigensinnig und stur und verblendet ist, dass der Schutz der Gemeinde ihm immer noch gewährt wird, aber nachher wird er mit der Welt gerichtet. Lieber kommt er mit einem Auge oder mit einem Arm in den Himmel, als wenn er komplett für die Ewigkeit in die Verdammnis hineinkommt. Schließlich lesen wir die ein paar Stellen von Paulus an die Philipper 3, 18, 19. Denn viele wandeln wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage. Also das ist schon, wir dürfen und sollen und müssen Paulus glauben, wenn er sagt, weinend. Er hat geweint. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinen sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Die sind doch in der Gemeinde, die gehen in die Kirche und zwar verlassen die Versammlungen nicht und so weiter. Ja, das ist alles schön und gut, aber Gott schaut aufs Herz. Gott ist der Bauch. Ihr Gott ist der Bauch. Wir wollen jetzt hier die Person nicht unbedingt erwähnen, wessen Gott der Bauch ist. Sie rühmen sich ihrer Schande. Ja, natürlich, stehen auch da und rühmen sich. Aber was? Ihre Schande. Und es ist so, wenn man rhetorisch gut rüberbringt, dann kriegt man auch Riesenapplaus, gell? Obwohl das eigentlich nur eine Schande ist. Aber die Menschen, die die Wahrheit nicht lieben, wissen wir auch, gibt ihnen Gott den Geist der Verblendung oder des Irrwahns, dass sie auch für die Schande klatschen und sagen und Halleluja schreien. Was sind das? Sind erdisch gesinnt. Haben mit Gott nichts am Hut. Wenn wir uns ertappen, dass wir fleischlich zornig oder eifersüchtig sind, dann lasst uns umkehren und Gott um Vergebung bitten. Unser himmlischer Vater wird uns nicht verdammen, sondern vergeben und uns mit seiner Liebe und Frieden erfüllen. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.